Seit etwa einer Woche läuft die Schule in NRW wieder. Manche Schüler gehen gerne hin, andere weniger. Und manche haben regelrecht Bauchschmerzen, weil sie von Lehrern oder Mitschülern schlecht behandelt werden oder sich diskriminiert fühlen. Auf die andere Seite, auf die der Lehrer und Referendare, schaut man eher selten. Doch auch die fühlen sich manchmal unwohl oder ungerecht behandelt. Unser Studiogast hat sich wissenschaftlich mit der Frage befasst, ob Lehrer, von denen man landläufig sagt, sie hätten einen Migrationshintergrund, im Schulalltag mit Rassismus konfrontiert werden. Herzlich willkommen, Karim Feriduni.
Schönen guten Tag.
Herr Feriduni, Sie haben aktuell die Juniorprofessur für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum inne, waren vorher aber selbst mehrere Jahre lang als Lehrer an einem Gymnasium im Regierungsbezirk Münster tätig. Also Sie kennen das Geschäft selbst. Sie haben für Ihre Doktorarbeit rund 160 Lehramtsanwärter und Lehrer, also Kollegen, gebeten, per Fragenkatalog von Ihren Erfahrungen zu berichten. Was ist dabei herausgekommen?
Es ist dabei herausgekommen, dass die Mehrheit, also ungefähr 60%, angegeben hat, dass sie Diskriminierungserfahrungen erlebt hat im Rahmen des Referendariats oder in der Zeit als ausgebildete Lehrkraft. Es ist darüber hinaus herausgekommen, dass oftmals subtile Diskriminierungserfahrungen eine Rolle spielen. Also im Lehrerinnenzimmer wird niemand verbal attackiert oder auch physisch attackiert, sondern das geschieht in Form von Witzen, knappen Anspielungen und auch Differenzsetzungen in Form, dass man nicht als Deutscher wahrgenommen wird, obwohl man sich als Deutscher versteht.
Können Sie noch konkrete Beispiele nennen? Es wurden Ihnen ja auch konkrete Erlebnisse geschildert.
Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erlebnisse, die InterviewpartnerInnen mit mir dann besprochen haben. Auf der institutionellen Seite ist es so, dass beispielsweise die Kopftucherlasse, die in 4 von 16 Bundesländern immer noch gelten, so wirken, dass ReferendarInnen, die das Kopftuch tragen, zwar unterrichten dürfen, aber wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, dann dürfen sie ihren Job nicht ergreifen. Und das führte beispielsweise dazu, dass eine Interviewpartnerin von mir 2 Jahre arbeitslos war nach dem Referendariat, weil sie das Kopftuch nicht ablegen wollte. Und dann ist sie mit Perücke zur Schule gegangen und hat sich extrem unwohl gefühlt, weil sie gesagt hat, in dem Gespräch mit Eltern beispielsweise sieht man, dass ich eine Perücke trage und das möchte ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Personen, die ganz individuell, also direkt von Kolleginnen diskriminiert werden. Eine Lehrkraft hat mir beispielsweise erzählt, dass er mit einer anderen Lehrkraft auf Klassenfahrt war und er fand sich in einem Gespräch mit einer Schülerin und es ging um die Berufswahl dieser Schülerin und dann kam der Kollege zu ihm und hat zu der Schülerin gesagt, na, willst du auch Kameltreiber werden wie der Herr so und so? Also es gibt unterschiedliche Formen, sowohl institutionell als auch individuell.
In dem letzten Fall ist es ja, tritt es krass zutage, was hier für Ressentiments halt im Spiel sind. Auf der anderen Seite, und das finde ich ja merkwürdig, ist, dass fast alle Befragten, die eben gesagt hatten, dass sie selbst keinerlei Rassismuserfahrung gemacht haben, dann aber später von genau solchen Erlebnissen erzählen, die das Gegenteil nahelegen. Mhm. Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Wahrnehmung?
Ich finde, das ist der spannendste Befund, wenn ich das so sagen darf, meiner Studie. Ich glaube, das ist aber gar nicht merkwürdig, sondern das passt eigentlich in das Bild, wenn man sich ein bisschen über Rassismus dann oder mit dem Thema Rassismus beschäftigt, dann fällt einem auf, dass Distanzierungsmuster in unserer Gesellschaft wirken, bei der Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf Rassismus. Also Rassismus wird tabuisiert, Rassismus wird verortet bei der NPD oder bei der AfD, aber nicht bei den Lehrkräften, die sich als Mitte der Gesellschaft verstehen. Und Rassismus findet statt nach 1945 nicht mehr in so einem Sinne des biologistischen Rassismus, also die Einteilung von Menschengruppen nach unterschiedlicher Hautfarbe oder nach Rasse, sondern in Form einer Kulturalisierung. Also beispielsweise ist der Satz, die Muslime sind nicht fähig, Demokratie zu leben oder die Muslime sind frauenfeindlich, viel salonfähiger als platte rassistische Aussagen, die biologistisch gemeint sind, wie zum Beispiel schwarze Menschen sind dümmer als weiße. Und aufgrund dieser Distanzierungsmuster, die in Deutschland wirken, haben auch die Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, nicht gelernt zu erfassen, was überhaupt Rassismus ist. Jeder in unserer Gesellschaft glaubt, er sei nicht rassistisch, und das ist das Problem. Das heißt, auf der einen Seite gibt es ein großes rassismusrelevantes Wissen in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es aber kein rassismuskritisches Wissen in unserer Gesellschaft.
Und auch auf der Seite der in Anführungsstrichen Opfer. Das ist ja, das finde ich das Merkwürdige daran, dass jemand, der so eine Aussage tätigt, das verdrängt, nicht wahrhaben will, ist irgendwo noch nachvollziehbar und natürlich nicht zu hinzunehmen. Aber dass diejenigen, die es trifft, sagen, nein, nein, da ist ja eigentlich nichts gewesen. Das ist ja das Komische.
Ich würde aber bei Rassismus gar nicht von Opfer-Täter sprechen. Ich würde gar nicht von solchen moralischen Aussagen dann ausgehen, sondern ich glaube, dass auch weiße deutsche Personen oder Personen, die als weißdeutsch gelesen werden, auch Opfer von Rassismus sind oder verantwortlich sind für Rassismus. Sie sind genauso betroffen von Rassismus, nur anders. Also wenn man beispielsweise sich unwohl fühlt mit bestimmten Personengruppen in der Bahn oder wenn man bestimmte Ressentiments hegt und das nicht mal weiß, wenn man beispielsweise unsichtbare Privilegien besitzt, dann ist man genauso betroffen von Rassismus wie Personen, mit denen ich dann Interviews geführt habe. Ich glaube, diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit Rassismus beschäftigt.
Müssen wir, um auf die Schule zurückzukommen, gerade dort beim Thema Rassismus noch sehr viel aufmerksamer und sensibler werden, auch mit Blick auf die Schüler, auf die bunter werdenden Klassenzimmer, die wir ja seit vielen Jahren, nicht erst jetzt seit der Flüchtlingsthematik, sondern im Grunde in Deutschland ja seit den 60er Jahren, als die ersten Gastarbeiter zu uns kamen, ja erleben.
Also innerhalb der Rassismusforschung gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Während Antirassismus genau das favorisiert, was Sie gerade gesagt haben, also die Lehrkräfte sind per se nicht rassistisch und müssen sozusagen die SchülerInnen dahingehend verändern, dass sie tolerant werden und so weiter. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist Rassismuskritik. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit anderen, nicht mit SchülerInnen, sondern mit Lehrkräften. Und das mache ich in meiner Lehrerausbildung, indem ich beispielsweise die Lehrkräfte fokussiere und das sozialisationsbedingte rassistische Wissen der Lehrkräfte in den Vordergrund rücke. Denn bevor ich anderen etwas beibringen will, muss ich das selber gelernt haben.
Also Rassismuskritik auf dem Lehrplan für angehende Lehrer. Gibt es da schon Anfänge? Wie könnte das konkret aussehen?
Es gibt Anfänge, beispielsweise in Bochum, das betreibe ich. In Köln gibt es das bei meiner Kollegin Mona Massumi, in Oldenburg bei Paul Metscherill und so weiter. Also es gibt einige Standorte, in denen das betrieben wird. Wie das konkret aussehen kann, ist, man arbeitet mit Fallbeispielen, man liest rassismuskritische Texte. Es geht aber auch darum, erstmal diese Distanzierungsmuster, die Astrid Messerschmidt beispielsweise aufgeführt hat, den Personen deutlich zu machen. Es ist vornehmlich so, dass man erstmal die Studierenden dazu bringt, über Rassismus zu sprechen, weil das so ein tabuisierter Aspekt ist in unserer Gesellschaft, weil oftmals ist es so, dass die Studierenden glauben, Rassismus sei gar nicht mehr präsent in unserer Gesellschaft und das würde zu einer Relativierung führen der Zeit von 33 bis 45, wenn wir heutzutage über Rassismus sprechen. Also es ist eine sanfte Heranführung an diese Thematik und dann muss man den Bogen schlagen zu aktuellen Diskriminierungen, die in der Schule ablaufen.
Karim Feridouni, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Dankeschön.